Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Drogenhandel, Waffenhandel, Geldwäsche, Überfälle, illegales Glücksspiel gehört alles in die Liste der Straftaten von kriminellen Clanfamilien. Weil eine der größten kriminellen Clanfamilien in Deutschland, der Remo-Clan, im dringenden Tatverdacht steht, letztes Jahr Juwelen geklaut zu haben aus dem Grüngewölbe in Dresden, habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es am Dienstagabend eine Großrazzia in Berlin. Über 1600 PolizistInnen haben da gesucht nach Indizien. Durch diese Großrazzien, aber auch Gerichtsprozesse oder eben auch Serien steht die Welt der Clans bzw. deren Kriminalität immer wieder mal groß im Fokus, aber nicht unbedingt, wie man aus dieser Welt wieder rauskommen kann. Dabei gibt es bereits seit einiger Zeit ein Programm in NRW, was eben den Ausstieg aus diesen Strukturen ermöglichen will. Auch in Berlin-Neukölln ist so eins geplant. Beide richten sich hauptsächlich an junge Erwachsene und Jugendliche. Und darüber habe ich gesprochen mit dem leitenden Kriminaldirektor Jörg Unkrieg vom Innenministerium NRW, der das Konzept Kurve kriegen mitentwickelt hat. Ich habe ihn gefragt, das ist ja eine Welt, zu der eigentlich die meisten von uns keinen Zugang haben und man kennt die maximal über Serien beispielsweise. Hat dieses Bild, was man da in den Serien sieht, irgendwas mit der Realität zu tun?
Wir sehen das in Teilen tatsächlich in unserer Arbeit auch so, weil oft in diesen Familien auch so Narrative, so Geschichten von Generation zu Generation weitererzählt werden. Also nur in der Familie sind wir stark, wir müssen im Familienverbund bleiben, wir müssen gegen den Staat arbeiten oder gegen Deutschland. Mhm. Das sind so Geschichten, die sich von Generation zu Generation weitererzählen und der diese Geschichten hört, der nimmt die ja oft für bare Münze. Und der muss erstmal einen Anstoß von außen bekommen oder in der Schule zum Beispiel oder schon im Kindergarten und dass man so sieht, nee, das ist ja eigentlich eine Geschichte, die wir immer weitererzählen, aber die ist ja gar nicht so oder ich muss ja gar nicht Teil davon bleiben.
Man muss es quasi erstmal reflektieren. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, wollen dieser Clanwelt aber entfliehen. Aus welcher Motivation heraus?
Also oft ist diese Motivation die, dass man sagt, ich möchte gar nicht kriminell werden oder kriminell bleiben. Ganz wenige in diesen Clan-Familien sitzen ja ganz oben und können sich ein AMG leisten. Jetzt müsste ich ganz viele Autos nennen. Oder tragen eine Rolex an der Hand. Denn in diesen Clan-Familien, in den kriminellen Clan-Familien, ist man sehr stark fast zu 100% fremdbestimmt. Da sagt einem nämlich jeden Tag jemand, was man machen soll und was man nicht machen soll.
Ja.
Wenn man keine Kurierdienste übernimmt oder nicht den Wagen zum Waschen fährt, dann ist man auch ganz schnell raus und dann ist man plötzlich ganz unten und wird ausgegrenzt. Also von da raus wollen viele tatsächlich raus.
Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel für uns?
Also wir haben tatsächlich mit Stand heute 26 Jugendliche im Programm.
Ha.
24 Jungs und 2 Mädchen. Genau bei denen ist das so. Die sagen, ich möchte einen Schulabschluss machen. Ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben 2 Teilnehmer bei uns im Programm. Die möchten tatsächlich einen, vielleicht für den Außenstehenden sehr überraschend, der eine möchte Zugführer werden und der andere möchte Koch werden. Die haben aber bisher in der Familie nie kennengelernt, dass man erstmal die Schule abschließen muss, dass man einen Schulabschluss haben muss, dass man sich dann bewerben muss, dass man dann eine Ausbildung macht zum Koch oder eben zum Zugführer. Das kennen sie aus ihrer Familie so nicht, sondern da wird gesagt, du hast sowieso keine Chance, wenn du mit Nachnamen so heißt. Na, dann wirst du nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und da setzt unsere Unterstützung an, denn die Pädagogen bei uns gehen dann genau mit diesen Jugendlichen dann zu diesen Ausbildungsplätzen, besorgen Praktikumsplätze, sagen, mach dir doch erstmal ein Bild davon. Wobei, das will ich nicht verhehlen, es natürlich deutlich schwieriger ist, sich mit einem Nachnamen, der Polizei bekannt ist oder durch die Presse geht, Abu Chaka oder El Zain oder der Miri-Clan. Wenn man so einen Nachnamen hat, dann ist natürlich so das Vorurteil direkt groß, wenn das jemand liest.
Ja.
Und
ja,
die Chancen sind eindeutig erstmal schlechter. Aber dann, wenn ich das reflektieren kann, dass ich für mich eine andere Lebensperspektive haben möchte, als die mir bisher vorgelebt wurde, dann beginnt der Schritt in die Zukunft und aber beginnt natürlich auch oft erst die Arbeit damit.
Ich finde es sehr spannend, weil das ja auch sehr, sehr junge Menschen einfach sind. In welchem Zustand lernen Sie die kennen?
Einige zumindest, die haben so einen Zustand der Hilflosigkeit, Perspektivlosigkeit. Die sagen, ich hab gar keine Chance. Ich habe es ja an meinem großen Bruder gesehen oder an meinem Cousin oder an meinem Onkel oder an meinem Vater. Da gibt es ganz viele Beispiele. Und ich kann da ja gar nicht rauskommen, weil das natürlich eine Methode auch der kriminellen Clanfamilien ist, Leute dabei zu halten, indem man sagt, du hast keine Perspektive. Also absolut. Ohne uns bist du nichts.
Ja.
Wir lernen auch Kinder und Jugendliche kennen, die tatsächlich mit viel Gewalt groß geworden sind. Manchmal nicht in der eigenen Familie, aber auch, dass die viele gar keine anderen Konfliktlösungsstrategien haben, als zu sagen, wenn ich einen Konflikt habe, jetzt mit jemandem anders, dann löse ich den mit Gewalt. Also weil ich nie gelernt habe zu sagen, ich gehe dem aus dem Weg. Also aus dem Weg gehen ist sowieso bei kriminellen Clanfamilien meistens nicht die Lösung, wie man Konflikte löst, sondern man geht eben nicht aus dem Weg. Und das andere ist, dass diese fehlenden Konfliktlösungsstrategien natürlich dazu führen, dass ich in meinem Handeln sehr eingeschränkt bin, wenn ich auf die leichtesten Konflikte stehe. Wenn also jemand sagt, hier darfst du nicht rein oder fahr mal dein Auto woanders hin oder sowas. Wenn ich das nicht kenne, dann reagiere ich meistens ganz anders oder hole mir eben Hilfe, weil das muss man ganz ehrlich sagen. Viele sagen auch, das hat ja auch Vorteile, wenn ich in der klaren Struktur bleibe. Ich brauche nur aufs Telefon eine WhatsApp zu schreiben oder ich muss nur telefonieren und plötzlich habe ich hier 5 Leute, die mir helfen, wenn ich irgendwie Ärger habe.
Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, da kann man diese Clan-Welt mit vergleichen? Also ist es irgendwie, und auch das Aussteigerprogramm, also ist es irgendwie eine Art Ideologie, die man versucht abzulegen oder wie bei einer Therapie, dass man lernt, einen Umgang mit einem Problem zu finden?
Ich möchte erst nochmal auf eins zurückkommen. Wir reden nicht von Ausstieg, also wir reden nicht von Aussteigerprogramm, sondern wir haben ein Präventionsprogramm und sagen, distanzier dich von Kriminalität, weil das oft so verbunden wird, wie zum Beispiel bei anderen Aussteigerprogrammen, den klassischen im Bereich von politisch motivierter Kriminalität, ist das so, dass man aus einer Szene aussteigt. Das kann man sogar recht gut. Bei Clanfamilien, also bei kriminellen Clanfamilien, wollen wir ja nicht den Ausstieg aus der Familie, sondern Familie bleibt uns erhalten, auch wenn ich mit dem, was mein Vater tut, nicht einverstanden bin, dann ist es halt so, dass es trotzdem mein Vater bleibt.
Das stimmt, ja.
Wir reden eher von Distanzierung von Kriminalität oder maximal vom Ausstieg von Kriminalität. Das wird manchmal falsch verstanden. Also wenn ich es vergleichen möchte, dann ist das so eine Art Therapie. Kriegen wir oft als Rückmeldung von den Kindern und Jugendlichen, mit denen unsere Pädagogen arbeiten, kriegen wir oft als Rückmeldung, das ist das erste Mal, dass sich wirklich einer für mich interessiert. Also dass einer sagt, komm, ich gehe mit dir, fang doch wieder mit Schule an oder komm, wir gehen mal zusammen zum Praktikumsplatz oder ich spreche mal mit deinen Eltern oder. Es ist fast wie eine Therapie, indem man sagt, ich zeig dir Wege auf, was du tun kannst. Aber die Lösung letztendlich, das muss man auch sagen, liegt immer in demjenigen selber.
Wie läuft das ganz genau ab? Also wie nehmen Sie Kontakt auf zu den Menschen, die jetzt für dieses Programm tatsächlich in Frage kommen könnten?
Personen, die unter 18 Jahren sind, werden betrachtet aus den polizeilichen Daten heraus, wo wir Erkenntnisse darüber haben, dass jemand zu einer kriminellen Clanfamilie gehört. Zum Beispiel Vermisstenfälle, Gewalt in der Familie, Straftaten, kriminelle Familienangehörige und. Und geht dann in die Familie und spricht davor und sagt, ihr Sohn, also weil es ja, wir sprachen ja davon, überwiegend im Augenblick männliche Teilnehmer sind, und sagt dann, ihr Kind ist uns aufgefallen und wir machen uns Sorgen. Das ist für viele Familien auch neu, dass dieser Ansatz, dass die Polizei kommt und tatsächlich artikuliert, dass man sich Sorgen macht, das machen wir uns ja tatsächlich. Und dann führt man mit der Familie ein Gespräch, sagt, warum man da ist, was der Hintergrund ist. Und dann sagen die Familien, ja, das können wir uns vorstellen, weil wir wollen halt eine andere Entwicklung. Dann unterschreiben die eine Einverständniserklärung, alles auf freiwilliger Basis natürlich, und sagen, ja, wir können uns das vorstellen. Dann geht der Polizist zurück und spricht mit dem Pädagogen. Wir haben ganz spezielle Pädagogen bei uns eingestellt, die über die Expertise verfügen, dass sie eben gut mit Familien umgehen können, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben und natürlich auch auffällig sind. Und diese Pädagogen hören sich das dann an, was der Polizist zu sagen hat, nehmen die Erkenntnisse mit, weil der Polizist gibt tatsächlich alle Daten an den Pädagogen. Umgekehrt ist das eine Einbahnstraße. Der Pädagoge gibt keine Daten an die Polizei zurück, weil er nicht dem Legalitätsprinzip unterliegt. Und dann gehen die Pädagogen mit diesen Unterlagen nochmal in die Familie und machen sich ihr eigenes Bild. Jetzt hat ja zuerst der Polizist drauf geguckt aus einer sehr polizeilichen Brille. Und hat so gesagt, ja, ich erkenne da was und wir wollen da helfen. Und der Pädagoge macht das auch, guckt aber aus der Pädagogenbrille. Also hat eine andere Sicht, sagt nochmal, wo sind da Ansätze, wo sind da auch Ressourcen, wo sind Talente. Und wenn der Pädagoge zu dem gleichen Schluss kommt, spricht er mit der Familie darüber und sagt, ja, ich sehe das genauso wie der Polizist. Und dann unterschreiben die Eltern oder die Sorgeberechtigten eine zweite Einverständniserklärung. Und wenn die unterschrieben ist, ist erst jemand Teilnehmer im Programm. Denn mit dieser Einverständniserklärung kann dann die pädagogische Arbeit losgehen, die sehr systemisch ist, also an der Ursache für Kriminalität arbeitet. Arbeitet dann zum Beispiel, wenn das freigegeben wurde, durch die Eltern mit den Schulen, mit dem Jugendamt. Oder zieht Experten dazu. Die Pädagogen arbeiten mit einer Zielvereinbarung sehr eng mit dem Teilnehmenden zusammen an der Ursache für Kriminalität. Die Ursachen für Kriminalität sind nämlich bei den Menschen immer unterschiedlich. Der eine möchte irgendwo zugehören, der andere fühlt sich dadurch stark, der andere möchte irgendwas haben, was er sich so nicht leisten kann. Und an diesen Ursachen wird gearbeitet und wir sagen nicht, das ist ein Einheitsprogramm und jeder kriegt jetzt, wenn er gewalttätig oder aggressiv ist, ein Antiaggressionsprogramm, sondern die Pädagogen arbeiten sehr, sehr speziell. Also der eine kriegt ein soziales Kompetenztraining, der andere kriegt Nachhilfeunterricht, der nächste wird, wenn da seine Talente liegen, im Sportverein oder im Fußballverein angemeldet, der nächste geht zur Musikschule, der nächste macht ein künstlerisches Projekt.
Dass es quasi ein individuelles Programm am Ende ist.
Absolut. Und das ist für viele ungewohnt, aber unsere Pädagogen sagen, genau das ist zielführend, wenn ich nämlich das erkenne, wo die Talente liegen und wenn ich da so Vertrauen aufbaue und sozusagen den Jugendlichen stärke, dann hat er an der anderen Seite auch die Stärke, sich von Kriminalität und von schlechten Einflüssen zu distanzieren.
Ab wann würden Sie denn sagen, das Programm war erfolgreich? Also wie kann man das messen? Weil es, haben wir jetzt rausgehört, ist ja auch irgendwie eine sehr individuelle Kiste.
Also wir machen ein sehr enges Controlling, anonymisiert. Wir gucken darauf, wie entwickeln sich Teilnehmende im Programm im Bereich der Straftaten. Ich bin kein Freund von dieser 100%-Lösung. Viele sagen, ja, da ist jemand im Programm und der begeht nach einem halben Jahr immer noch Straftaten. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Wenn jemand 10 Jahre sozialisiert ist in einem schlechten Umfeld, dann kann man nicht erwarten, wenn jetzt ein Präventionsprogramm da arbeitet, dass so jemand nach einem halben Jahr dann wieder geheilt ist, sondern das dauert seine Zeit, bis man so Lösungsstrategien, Handlungsschema und sowas aufbauen kann, bis eine Veränderung eintritt. Das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Ja. Und Erfolg würde ich sagen, wenn jemand sich bewusst von Kriminalität distanziert. Und ich würde sogar sagen, und vielleicht ist das irgendwie komisch, ich würde sagen, wenn jemand vorher Körperverletzungsdelikte und Diebstähle begeht und er begeht nach einem Jahr oder nach 2 Jahren nur noch jetzt fahren ohne Ticket im Bus oder der macht mal eine kleine Sachbeschädigung, dann würde ich trotzdem sagen, ist das Programm in Gänze ein Erfolg, weil einfach nicht zu erwarten ist, dass jemand sich nach so kurzer Zeit gänzlich von seinem früheren Verhalten distanzieren kann, also gänzlich.
Wenn jetzt jemand zuhört, der sich gerade angesprochen fühlt, der denkt, naja, vielleicht wäre das gar nicht schlecht, wenn ich oder jemanden, den ich kenne, an so einem Programm teilnimmt, aber vielleicht sich nicht so richtig traut, hat vielleicht Schiss vor den Konsequenzen oder so. Wie kann derjenige das am besten machen?
Uns anrufen oder Polizei anrufen und da fragen. Ich habe von dem Programm gehört, Kurve kriegen. Wir sagen immer dazu, Sie sprechen jetzt gerade mit dem Polizisten, wir sind dem Legalitätsprinzip unterworfen. Wenn Sie mir jetzt was erzählen, was eine Straftat ist, dann muss ich eine Anzeige schreiben im Zweifel. Und dann vermitteln wir auch an die Pädagogen, die eben diesem Legalitätsprinzip nicht unterliegen und denen man erzählen kann oder auch mal so sein Herz öffnen kann und die einem dann weiterhelfen. Das ist uns ganz wichtig, ganz kurze Wege.
Das sagt der leitende Kriminaldirektor Jörg Unkrieg vom Innenministerium NRW. Er hat das Präventionsprogramm Kurve kriegen mitentwickelt für Kinder und Jugendliche aus kriminellen Clanfamilien, um denen eben ein anderes Leben aufzuzeigen. Wenn ihr sagt, das möchte ich gerne mir nochmal genauer anschauen, die ganzen Infos dazu bekommt ihr auf kurve-kriegen.de.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.